Marke und Robe.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Heute wieder mit meinem Lieblingsmitpodcaster, unserem Polizisten der Marke, Peter Alexander Meissner. Grüß dich, Alex. Hallo.
Ja, hallo Thomas. Ich freue mich auch wieder da zu sein bei meinem Lieblingsanwalt, Retter des Rechts und Direktkandidaten in Magdeburg, Thomas Gürke.
Ja, und heute können wir euch einen neuen lieben Gast vorstellen. Wir haben ihn eingeladen, weil das ein Thema ist, was uns beiden, also Alexander und mir, komplett neu ist und wo wir absolute Laien sind. Das Thema ist E-Sports und wir haben einen quasi Profi, einen Kenner dieser Szene heute eingeladen. Freuen uns, dass er da ist. Das ist der Tim Kehr wieder aus Halle. Hallo, Tim.
Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ich habe richtig Bock, darüber mal ein bisschen zu reden, weil viele haben davon ja, wie ihr beide schon gesagt habt, gar nicht so viel Ahnung und nicht so viel auf dem Schirm und sind dann immer ganz überrascht, was da alles so mit dazugehört.
Also E-Sports stelle ich mir mal so ein bisschen vor, naja, das ist so ein ja, Sport nicht draußen, da sind lauter Nerds, die Brillen tragen und sich, also dicke Brillen, nichts, sonst weiter nichts machen. So ist es ja nicht, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Also die Szene ist doch anders. Ja? Erzähl mal, wie bist du da hingekommen und was macht ihr da so?
Also es ist das Vorteil, dass das alles Nerds mit dicken Brillen sind, bediene ich natürlich jetzt nicht so super gut, weil ich auch eine dicke Brille habe.
Aber du bist kein Nerd.
Doch schon so ein bisschen. Nerd sein macht Spaß. Ja. Aber also, ja, wie bin ich zum E-Sport damals gekommen? Also mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ich mich auf mein Studium konzentrieren möchte. Aber ich habe das vor 2 Jahren relativ professionell betrieben, und zwar mit dem Spiel Overwatch. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt.
Das sagt mir daher was, weil mein Sohn das spielt das und stundenlang und nächtelang und ich da so gar keine Ahnung von habe. Erzähl mal. Ja,
also Overwatch, um es kurz zu fassen, ist ein First-Person-Shooter. Sowas wie Call of Duty, Counter-Strike oder so, aber 6 gegen 6. Und also 6 Spieler in einem Team spielen gegen 6 Spieler in einem anderen Team. Und du hast jeweils 2 verschiedene sozusagen, 2 Leute auf einer sozusagen Art von Held, den man da spielt. Also 2 Helden in einem Team sind für Schaden verantwortlich, 2 andere sind Heiler und die anderen beiden sind eher so da, um Schaden aufzusaugen und sozusagen ein bisschen Raum zu kreieren, damit die anderen Spieler ein bisschen Platz haben, um was zu machen. Und am Ende kommt es halt in dem Shooter darauf an, dass man die beiden besten Strategien hat. Also es ist wirklich mehr Strategie als alles andere und versucht dann sozusagen einen Punkt einzunehmen oder ein bestimmtes, das kann, also ist wie so ein Ding heißt Payload, das ist wie so ein Einkaufswagen sozusagen, der sich nur fortbewegt, wenn dort nur ein Team drauf ist. Und der bewegt sich dann zu einem Punkt und wer das dann halt als erstes einnimmt, der hat gewonnen.
Hast du eben, darf ich mal dazwischen fragen, hast du eben Schaden aufsaugen gesagt?
Ja, das ist ganz schwierig, zu erklären.
So, könnte also, ich auch brauchen.
Also es ist wie zum Beispiel so, man kann sich das so vorstellen, so im Fußball sind sozusagen, die Angreifer sind die sozusagen, das sind die Schadenspieler, so die Stürmer sind halt die immer, also auch immer in der öffentlichen Wahrnehmung so. Die Stürmer sind die, die Tore schießen, das sind in Overwatch die Schaden, also die heißen DPS, Damage per Second. Mhm. Und das sind sozusagen die, die den Schaden verteilen. Dann gibt es die Supports, das sind sozusagen die Heiler. Und das wären so im Fußball die, was sagt man da so, ja, so Mittelfeldspieler, die organisieren immer alles.
Die Sechser. So,
die sind dann auch dafür verantwortlich, alles zu, also so Callouts und wo wer ist und wie was gemacht wird, sind davon meistens die Heiler verantwortlich. Und ja, die Verteidiger sind meistens so die, die heißen im Englischen Tanks, also auf Deutsch übersetzt Panzer, klingt nicht so schön, ja. Tanks hört sich besser an und ja, die sind dafür da, damit der Laden sauber gehalten wird, also die sind dann auch mal da so ein bisschen für die Drecksarbeit, sagen wir es mal so. So, die sind dann meistens auch immer die Spieler, die eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf die Rolle haben, weil die macht echt keinen Spaß. Also
ist wirklich ein Teamspiel, ja?
Also. Ja, absolut. Also das ist auch das ganz Besondere an Overwatch gerade. Alleine bringt es, also es gibt wenig, wenig Momente, wo man wirklich alleine was erreichen kann. Also man ist wirklich immer 6 gegen 6. Und wenn, es ist ganz, ganz selten, dass jemand mal alleine, wirklich alleine für irgendwas verantwortlich ist, dass was gut funktioniert. Es sind immer mindestens 4 Leute, die daran beteiligt sind.
Ja. Aber du brauchst doch immer genug Mitspieler, um anfangen zu können, oder wie ist das? Also alleine?
Es gibt Möglichkeiten. Also du sozusagen, wenn du in ein Spiel reinlädst, dann wirst du mit komplett zufälligen Leuten in einen Server reingepackt und spielst dann 6 gegen 6. Oder du sozusagen nimmst dir vorher noch 6 Leute, also mit dir dann halt 5 plus 1. Und suchst dann gegen andere 6er-Teams, was immer mehr Spaß macht, weil Teamspiel macht im Team mehr Spaß. So in die Szene selbst bin ich damals relativ zufällig reingerutscht. Also es gibt ja verschiedene Plattformen. So, es gibt ja Xbox, PlayStation, PC. Und ich habe damals auf der Xbox einfach, weil ich Bock auf das Spiel hatte, habe ich angefangen, ohne daran zu denken, dass ich das mal irgendwie mal, keine Ahnung, auch nur semi-professionell machen könnte. Ich wusste damals auch gar nicht, was E-Sport so ist. Dann habe ich damit angefangen und dann meinte irgendwann jemand mal zu mir, hey, ich habe da so ein Team gegründet, willst du nicht mal mitspielen? Dann ich so, boah, klar. Dann habe ich da angefangen mitzuspielen und dann ging es halt irgendwann relativ fix und dann haben wir irgendwann Turniere gespielt und man hat sich dafür nicht bei viel gedacht. So, es ging alles so seinen Gang. Wir haben unser Turnier gespielt und danach dann, ja, wir treffen uns nächste Woche zum nächsten Turnier. Und irgendwann ist uns dann so aufgefallen, ey, die anderen sind viel besser als wir, was machen die anders? Ne?
Okay.
Und dann haben wir mal uns hingesetzt und haben uns das alles angeguckt. Und ja, okay, dann müssen wir das anders machen und vielleicht sollten wir da mal einen anderen Callout für benutzen und vielleicht unsere Strategie ändern. Und dann irgendwann ist uns aufgefallen, Mann, das macht ja echt Spaß, so, sich da mal hinzusetzen. Ja, dann gingen wir höher in die Ränge. Also es gibt so einen Top 500 sozusagen in Europa und in anderen Kontinenten. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass einige Spieler, auch leider ich, für die Top 500 in unserem Team nicht so gut waren, weil da auch einfach die, also bei mir haben so die Mechanics, so sagt man immer so schön, also in der Lage zu sein, sein Fadenkreuz auf den Gegner zu zielen, war bei mir irgendwann das Problem, also den rein mechanischen Input. So die Gedanken und so, die haben alle immer super funktioniert, so die Strategie, aber irgendwann hat der mechanische Input war zu schwer. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, hey, werde ich doch Coach. Dann war ich da so wie ein Fußballtrainer und das hat total Spaß gemacht. Das habe ich für 2 Jahre gemacht und habe dann in der höchsten Xbox-Liga damals sozusagen trainiert mit den Top 10 Europas auf der Xbox. Xbox ist nicht so groß im E-Sport-Bereich, aber ja, das hat schon Spaß gemacht. Und irgendwann kam dann sozusagen die Anfrage aus dem PC-Bereich, also die Haupt sozusagen, dem Haupt, der Hauptplattform. Und da habe ich dann in den Contenders gecoacht. Das ist sozusagen die 2. Bundesliga von Overwatch.
Okay.
Und war dann erst Assistent und war dafür verantwortlich, so mit einzelnen Spielern darüber zu reden, was sie besser machen könnten, woran sie arbeiten können. Und irgendwann bin ich dann selber in ein anderes Team gegangen und war dann der Head Coach und war dann dafür verantwortlich, wer spielt und die Aufstellung halt sozusagen. Also ich hab dann alles gemanagt und es hat auch Spaß gemacht, habe damit auch ein bisschen Geld verdient, aber irgendwann, das sind halt, ja, so 12 Stunden Arbeit pro Tag, das ist schon ein Fulltime-Job. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, Studium ist doch wichtiger.
Gibt es da so viel, also Ablösen und sowas wie beim Fußball oder ist das?
Also in der ersten Liga von Overwatch auf jeden Fall, also den Overwatch Contenders, ist es mittlerweile so, dass für gute Spieler nicht wirklich Ablösen bezahlt werden, aber es gibt so sozusagen Handgeld und weiß ich was. Also Ablösen sind in den Overwatch-Statuten nicht erlaubt und Verträge werden auch relativ kurzfristig gehalten, also meistens für eine Saison, also für ein Jahr. Und danach dann für eine Option auf ein weiteres Jahr, weil im E-Sport-Bereich kann sich das alles ganz schnell ändern. Also das ist noch, also ich sag mal so, der E-Sport-Spieler ist der klassische Bundesliga-Trainer. Nach 3 Monaten kann man weg sein. So, und ja, es ist total krass. Also viele fangen auch an und dann merken die einfach, die halten den mentalen Druck nicht stand. So viele kommen aus diesem Hobbybereich raus und sitzen dann da und okay, ich muss jetzt wirklich 8 Stunden wirklich dieses Spiel am Stück spielen und versuchen, besser zu werden. Und irgendwann merkt dann halt die Einzelperson so, nee, das schaffe ich nicht. Und die sind dann halt, also Burnout ist das Hauptsyndrom, warum Leute aufhören im E-Sport. Einfach, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
8 Stunden vom PC ist schon anstrengend, oder? Also,
das ist vor allem nicht gegessen.
Beim normalen Bürojob ist das ja schon anstrengend, ja.
Ja. Sag mal, trifft man sich da jemals auch im Real Life oder findet das alles online statt und über den Rechner und übers Internet?
Also die professionellen Teams sind Also die Overwatch League und teilweise Overwatch Contenders, je nachdem, haben sozusagen Teamhäuser, wo alle Spieler mit drin sind und auch der Coaching-Staff und weiß ich was. Also da ist alles super. Ich persönlich habe meine Teams nicht getroffen, aber lustige Geschichte. Als ich damals angefangen habe, Xbox zu spielen, da war ich ungefähr 2 Jahre auf der Plattform dabei, habe ich eines späten Abends, weil ich nicht schlafen konnte, habe ich einfach irgendwie mal ein bisschen gezockt und dann habe ich einfach mal ein paar Leute eingeladen, also mit denen ich sozusagen auf einem Server war und hab ich den ganzen Abend gequatscht und das hat sich dann zu einer super Freundschaft entwickelt. Wir kennen uns jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, und die kommen aus England, das sind 4 Leute und wir sehen uns eigentlich pro Jahr, also bevor der Pandemie haben wir uns pro Jahr 4-mal in Deutschland und 4-mal in England gesehen, sind sozusagen meine besten Freunde geworden, einfach durch Zufall.
Also, ja, ja, auch die Fahne bei dir im Hintergrund, ja.
Ja, also, es ist ein Geschenk gewesen.
Für die Leute, cool. die das nur hören hier, da hängt eine, wie heißt er?
Union Jack.
Union Jack, das kann ja, ich genau. Den Namen, genau.
Hängt groß und prominent im Hintergrund.
Ja. Okay, ich dachte, das hat was mit dem Brexit zu tun, aber das erklärt das nee. Natürlich jetzt. Also,
der Brexit hat mich natürlich auch hart getroffen, aber naja.
Was sagen deine Freunde dazu?
Also ganz lustig, also 2 davon sind mit Politik gar nicht so affin. Also sie haben gesagt, ja, okay, interessiert mich jetzt nicht so wirklich, habe ich meine persönliche Meinung zu, aber ist halt manchmal so, nicht jeder interessiert sich für Politik. Die anderen beiden haben, also 2 weitere haben gesagt, das ist die dümmste Sache, die man überhaupt machen kann. Die haben die arbeiten aber auch im Bereich, wo man sehr viel hin und her reisen muss. Also einer hat für den BBC gearbeitet als Editor und Programmschreiber. Und der andere hat Leave gewotet damals. Also der hat gesagt, wir möchten aus der EU raus. Und dann haben wir irgendwann mal mit ihm ein aufklärendes Gespräch geführt. Und dann hat er mich eines Nachts auch mal angerufen und meinte so, ich habe darüber nochmal nachgedacht. Du hattest recht. Tja.
Zu spät.
Ja, es war damals der klassische Fall. Viele hatten ja überhaupt gar keine Ahnung, was das eigentlich so ist. Und haben, ja, Populismus läuft, ne? Und dann.
Naja, sind ja regelrecht getäuscht worden, ne? So ein bisschen, ja. Ja, über das, was da rauskommt. Und hat man denen nicht die volle Wahrheit gesagt, jedenfalls nach dem, was man so hört über die Aktion.
Absolut. Das ist bitter. Das ist eigentlich Auswirkungen auf den E-Sport, also der Brexit?
Also, absolut nicht. Also E-Sport, das ist ja das Wunderbare im Internet, das macht ja an Ländergrenzen nicht halt. Ich kann mich noch zur Anfangszeit von Overwatch erinnern, war es absolut üblich, ein Team aus 6 verschiedenen Nationen zu haben. Ich kann mich an ein Team erinnern, die hatten... Ich glaube, ein Finnländer, ein Deutschen, ein Italiener, ein US-Amerikaner, ein Brasilianer und ein Israeli, glaube ich. Cool. Und haben dann alle Englisch gesprochen und das war ein absolutes Erlebnis, denen zuzuhören, weil keiner kannte die Sprache so wirklich flüssig. Und dann war es wirklich nur noch über Lautverständigung im Spiel, weil es muss ja alles schnell gehen. Mhm. Und man hat ja teilweise wirklich Millisekunden nur Zeit, nicht mal. Es ist absolutes Kino, solchen Leuten dabei im Spiel zuzuhören. Das ist so witzig, weil man versteht selber gar nicht und die haben sich sozusagen ihre Callouts und sowas so alle überlegt. Und es hat sich an wie eine andere Sprache, also es ist sehr witzig.
Diese Callouts, das sind so praktisch Geheimsprache oder so Signale, die man sich dann zuruft, was der andere jetzt machen soll. Ja,
im Overwatch Callouts ist zum Beispiel so, dass die alle sozusagen auf Englisch sind, das ist sozusagen Amtssprache des E-Sports, bis auf Koreanisch. Südkoreanisch ist auch sehr verbreitet. Komme ich gleich zu, warum E-Sport in Deutschland so ein bisschen am Sterben ist. Also auch ein bisschen so in ganz Europa. Die Sache ist, Callouts in Overwatch werden zum Beispiel so, ein Held heißt zum Beispiel Mercy und dann sagt man einfach Mercy Left. Also wenn jemand, also wenn Mercy auf der linken Seite ist oder Mercy One, wenn der Hero halt, oder der Held dann ganz, also wenig Lebenspunkte hat und dann kurz vorm Sterben ist, dann weiß man, okay, fokussen darauf. Mhm. Und dann, oder, also dann gibt es auch noch ganz komplizierte Callouts, aber die könnte ich jetzt alle erklären, aber es bringt nicht wirklich viel, glaube ich.
Nee. Aber da bist du ja mit einer eigenen Sprache im Vorteil, oder? Deine Gegner verstehen dich nicht.
Also man selbst hört ja das Gegnerteam nicht.
Ach so,
das ist ja das Gute, ansonsten wäre es ja noch chaotischer.
Ja.
Aber also Englisch ist halt so die Amtssprache und meistens wird das irgendwann so, irgendwann wird das, ist das auch kein richtiges Englisch mehr, dann ist das halt einfach nur noch... Ja, der hört sich jetzt ein bisschen an, als ob er irgendwie Panik hat, also muss ich dem mal helfen, so, weil ich es nicht richtig verstanden habe. Also das sind wirklich teilweise Millisekundenentscheidungen. Also ich glaube, so der normale Overwatch-Spieler hat Tasten-Inputs pro Minute von 400.
Oh.
Also 400 Tastendrücke pro Minute und das ist schon krass. Also das ist, das sind so die normalen, also die guten gehen dann so bis auf, also... In so Spielen wie StarCraft oder so, wo es halt wirklich auf jeden einzelnen, wo du wirklich auf jeder einzelnen Taste irgendeine Aktion hast oder so. geht es dann schon mal auf die 600, 700 hoch. Also das ist unglaublich.
Da verschleißt ja auch die Technik sicherlich relativ schnell. Ja? Wenn du so eine nicht wirklich eine Profi-Tastatur hast, so eine normale Bürotastatur, hält da wahrscheinlich nur eine Woche, könnte ich
mir vorstellen. Ja, also die meisten E-Sport-Spieler spielen mit mechanischen Tastaturen. Sozusagen, also der Tastendruck passiert dann sozusagen über einen mechanischen Schalter, der dann eine Lichtschranke freigibt und das sendet das Signal. Das ist erstens, also du weißt, wann du was gedrückt hast, weil es macht so einen coolen...
Ja,
ist genau. Das hört sich wie eine Schreibmaschine an. Das, also die hält erstens viel länger, ist ein bisschen wertiger und man fühlt sich halt einfach, als ob man auf was drückt. Das ist auch was für eine Kopfsache so.
Ach, das macht man mit Joystick oder so, oder ist dann völlig raus, ja?
Naja, also auf der Xbox gibt es dann halt hier die Standard-Controller, die jeder kennt.
Ja, genau. Mhm.
Und also das ist immer so ein bisschen verhöhnt sozusagen. Also die Consoleros, wie sie in Deutschland genannt werden in der Szene, die sind sozusagen die, wie sagt man immer so, diese... Ja, der kleine Bruder, der dann auch mal in die Szene rein will und so, naja, wird dann doch nichts. Und ja, dabei sind wir Konsolenspieler immer so, ja, also wir, so der Controller ist ja als E-Sport-Gerät eigentlich, also das wie, als wenn man in der Formel 1 antritt und man selbst fährt mit einem Fahrrad. So, es ist nicht so wirklich super, aber wir schaffen es ja trotzdem. Und deswegen sage ich immer so, die echten wahren Spieler, die guten, spielen alle auf der Konsole.
Ah, okay. Ja. Und warum ist das im Abklingen jetzt, was du eben angedeutet hast, der
E-Sport? Also es ist so, dass Overwatch, also dass E-Sport im Generellen in Deutschland einen unglaublich niedrigen Faktor hat. Also das Olympische Sportkomitee in Deutschland hat ja E-Sport immer noch nicht als offizielle Sportart anerkannt, sondern differenziert erstmal noch zwischen E-Sport und damit meinen die dann so FIFA oder NHL oder sowas, also die ganzen Sportableger als Spiel. Und dann gibt es noch E-Gaming und damit meinen die alle anderen Spieler. Okay. Und der E-Sport ist sozusagen anerkannt, weil der sich halt direkt mit Sport beschäftigt, was totaler Schwachsinn ist. Ja. Und dann gibt es das E-Gaming und das sind so alle anderen Spiele und die sind halt nicht als Sport anerkannt.
Also Fußballzocker wäre als E-Sport anerkannt?
Ja, genau, weil es halt ein Sport ist.
Okay.
Ja, deswegen gibt es ja auch diese coolen Vereine und so, so wie Bayern München oder so, die dann, Bayern München hat keine E-Sport-Sparte, aber Stuttgart hatte eine mal und Schalke hatte auch mal eine und die treten dann halt sozusagen in der virtuellen Bundesliga an mit ihren E-Sportlern gegeneinander.
Okay. Ja. Mhm.
Also das Problem ist bei E-Sportlern, dass Vereine, die sozusagen eine E-Sport-Branche aufmachen wollen, also sei es jetzt so zum Beispiel, ich bin lokal unterwegs hier, ich kenne 15 Leute oder so und die haben mal Bock, in einen Verein einzutreten und ich kenne da einen Verein, der auch uns unterstützen würde, den würde dann sozusagen vom Olympischen Sportbund das verboten werden, weil die ein Sportverein sind. Und E-Sport hat im Sportverein nichts zu suchen. Der Olympische Sportbund begründet das ungefähr so, dass im E-Sport eben halt keinerlei körperliche Ertüchtigung stattfindet und das kein klassischer Sport im Sinne ist. Dann sagen immer viele Leute, Schach ist auch ein Sport. Und dann sagt die Branche des Olympischen Sportbunds, ja, aber da ist die Denkarbeit gefordert. Und spätestens da hört es bei mir dann auf, irgendwie auch nur ansatzweise rational mit denen umzugehen, weil wer sich auch nur ansatzweise mal mit E-Sport beschäftigt hat, so, ja, da ist eine Menge Denkarbeit drin. Und in Südkorea ist es halt so, bei denen ist, also E-Sport ist da, was bei uns Fußball ist. Also das füllt Stadien, das füllt ganze, also Kinder fangen da an und die gucken nicht Gerd Müller oder Oliver Kahn oder weiß ich was, so die gucken dann irgendwelche E-Sportler und sagen so, ja Mama, ich will wie der werden. Und die Eltern sagen dann ja halt so, ja, überleg dir mal was Richtiges, mach das mal als Sport nebenbei, so, ne, was wir halt hier als Fußballer so immer hören. Aber Südkorea ist da, was das betrifft, viel weiter. Also das hat ja auch, das hat ja nicht nur so einen, sag ich mal, Kultcharakter, sondern da hängen ja auch ganze Events dran. So, das ist ja, damit kann man ja auch haufenweise Geld verdienen, so auch als Staat könnte man einfach mal so sagen, es wäre ja gut für uns so, weil es ja auch den Standort Deutschland stärken würde. Südkorea ist da mittlerweile so über dem Rest der Welt, dass es, also ein guter E-Sportler in Südkorea ist so, der Durchschnitt in Südkorea ist so, was bei uns in Deutschland die obersten 2% sind. Einfach, weil die Voraussetzungen haben. Also es ist sozusagen, im Fußball sagt man immer so, such irgendein brasilianisches Kind, was irgendwo Fußball spielt, stell's in den Sturm und du hast einen Top-Stürmer. So, das ist in Südkorea, so, das ist nicht mal übertrieben, das stimmt halt einfach. Setz irgendeinen normalen Zocker da hin und der ist garantiert ein besserer E-Sportler als 90% in Deutschland, einfach weil die Voraussetzungen dafür da sind.
Ja, der hat wahrscheinlich Breitband. was wir in Deutschland nicht überall haben.
Ja. Das,
also, das ist ja durchaus auch ein Problem, oder?
Also, das, absolut. Also so die, die Bandbreite an sich ist für die Spieler an sich nicht so wichtig, weil da ist eher so die Pingzeit, die wichtig ist. Also sozusagen, ich drücke hier was und dann kommt es beim Server da und da in so und so viele Millisekunden an. Also in Deutschland redet man von einer guten Pingzeit so, weil man jetzt ja nicht Berlin-Mitte wohnt mit dem Glasfasernetz so von 20 Millisekunden, 20 bis 40 eher doch 60 und wenn dann Mutter das Telefon anmacht, doch 80. So. Ja. Und in Südkorea und in den USA mittlerweile auch, redet man von 1 bis 2 Millisekunden.
Ui.
An Pingzeiten, ja. Also das ist ja total witzig, die Frankfurter Börse, so als kleine Anekdote, da ist es ja teilweise so, dass es nicht entscheidend ist, wer der bessere Broker ist, sondern wer am nächsten an diesem Server dran wohnt. Und da entscheiden dann sozusagen, also Licht.
Schnelligkeit, ja.
Ja, und Licht, so wird ja über Licht übertragen. Glasfaser ist ja Licht und Licht hat ja eine bestimmte Geschwindigkeit. Es geht ja irgendwann nicht schneller. Und irgendwann ist halt diese maximale Pingzeit erreicht, also wie wenig du sozusagen erreichen kannst. Und da entscheidet dann halt wirklich sozusagen, ja, wer wohnt denn 3 Zentimeter näher dran? Und deswegen werden alle E-Sport, größere E-Sport-Turniere, mittlerweile in der Pandemie leider nicht mehr, wegen Infektionsschutz, meistens in einem Raum. Mit einem Server, der nur für den Raum sozusagen da ist. Das nennt man LAN-Spiel. Also ich weiß nicht, ob ihr früher noch LAN-Partys kennt oder
ja,
so.
Klar,
aber es ist das bloß in groß. Da hat so. Jeder Spieler die gleichen Voraussetzungen.
Da habe ich einmal habe ich im Fernsehen, das war auch so ein Riesen-Event in einer riesengroßen Halle, da haben die alle League of Legends gespielt. Das war glaube ich, auch in Südkorea. Also
ja,
irgendwie tausende.
League of Legends ist auch sehr großer E-Sport, ja.
Tausende Menschen, die da in dieser Halle saßen und alle haben dieses eine Spiel gezockt. Das fand ich total beeindruckend.
Das, man muss seinen Rechner selber mitbringen, ja, irgendwie noch, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das da, ob die alle also ausgestattet worden sind, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall waren da ein Haufen Menschen und am Ende blieben dann nur ein paar Teams übrig. Das war ein riesengroßes Turnier, das ging dann auch über ein paar, also ich habe das nicht die ganze Zeit geguckt, um Gottes Willen, aber ich fand das total beeindruckend. Das kannst du jetzt ja auch alles nicht mehr machen, ja, so in Pandemiezeiten, so tausende Menschen in der Halle, das geht auch nicht mehr.
Das Besondere an E-Sport ist ja eigentlich, was ich total cool finde, es gibt so Stories von, also der hieß EQO, also das war sozusagen sein Spielername. Und also E-Sportler werden auch nicht mit sozusagen, ja, wie bei mir jetzt Tim Kerr wieder angesprochen, sondern die werden mit ihrem Gamer-Tag, heißt das, angesprochen. Auch in der Öffentlichkeit oder so. Wenn sie jetzt Interviews führen oder so. Ist total witzig. Mhm. Und wenn man die dann nur von diesem, sozusagen, von dem Spielernamen kennt und dann auf einmal den echten Namen hört, so, das ist wie wenn man so im Fernsehen auf einmal so, wenn Thomas Müller jetzt mit Thomas angesprochen werden will, ist total komisch. Das Coole an E-Sport ist ja, man kann, also jeder kann es ja so, ne? Also Fußball in einem professionellen Club spielen ist schon mal echt hart, weil du musst halt wirklich auf einem bestimmten Level dabei bleiben und musst halt irgendwo trainieren, musst einen Verein finden. So E-Sport ist halt, okay, ich kaufe mir ein Spiel, ich kaufe mir einen 200-Euro Rechner und dann geht's los. So, ne? Also es gibt so eine Story von jemandem, also von diesem EQO, der kommt aus Israel. Und der hat auf US-amerikanischen Servern gespielt, von Israel aus, hatte also eine Pingzeit von über 250 Millisekunden gegen 1 bis 2 Millisekunden. Und der hat es halt auch in die professionelle Overwatch League geschafft. Und der hat auf dem ältesten Laptop aller Zeiten gespielt. Also das ist halt wirklich reinerlei wie gut bin ich und wie gut kann ich darin werden. Mhm. Und das macht halt E-Sport auch so für jeden, ob er jetzt, also für einen, der nicht laufen kann oder so, kein Problem.
Das ist ja so ein bisschen auch die Kritik daran, ja, dass die Leute halt E-Sport eben viel am Computer sitzen, im Raum sitzen, nicht rausgehen, sich nicht bewegen, keine anderen Leute treffen. Das ist ja immer so ein bisschen die Kritik daran, ja. Was sagst du dazu?
Also, stimmt schon. Also als professioneller E-Sportler ist es ja so, dass man wirklich 12 bis 8, also eigentlich 8 Stunden zockt sozusagen. Und dann geht es danach noch in die sozusagen in die Videoanalyse von dem, was man gerade gezockt hat. Und das geht dann nochmal 2 bis 4 Stunden. Und dann hat man so Zeit für Sport und Freizeit. Und die meisten haben ja auch noch neben dem E-Sport dann Nebeneinkommen, also die streamen dann nochmal dasselbe Spiel. Mhm. Und für ihre Zuschauer dann, weil die halt auch noch Geld verdienen müssen, weil E-Sport bezahlt, außer in der höchsten Liga überhaupt nicht gut.
Okay. Mhm.
Und aber die guten, also die meisten professionellen E-Sportler betreiben Sport nebenbei. Einfach weil Sport Reaktionszeit fördert, Sport fördert geistige Fitheit, also alles, was im E-Sport wichtig ist, wird durch Sport verbessert. Und du kannst auch gar nicht diesen Sport professionell über Jahre machen, wenn du keinen Ausgleich findest. Mhm. Also wenn dein Leben nur aus dem Bildschirm besteht, dann kollabierst du irgendwann. Also das ist... Die E-Sportler, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr so. Das sind eher so die Hobbyzocker, die dann, das halt 4 Stunden mal machen oder so am Wochenende und dann.
Aber du brauchst sicherlich auch eine gewisse körperliche Fitness, ja, wenn du das stundenlang spielst, am Computer nur sitzen, das wird es nicht bringen.
Absolut, absolut.
Also E-Sport ist für mich wirklich so eine Büchse. Also klar hat man mal so Spiele gespielt, aber ich war nie so der große Zocker am PC oder am Rechner.
Was hast du denn gespielt, Alex?
Turrican habe ich damals. Kennt ihr das noch?
Das kenne ich nicht. Nee.
Turrican, das gab es auf dem Commodore 64, auf dem Commodore 128. Ich weiß gar nicht, wie der Nachfolger hieß. Aber es war auch so ein Jump-and-Run-Spiel. Also bis da halt quasi musstest eine Strecke zurücklegen und irgendwelche Gegner besiegen. Also das war so ein bisschen, ja, schon lange her. Also es war so die Anfangszeit, wo die noch, wie hieß der SX64? Das war, glaube ich, so die Computer, die PC, die erste PC-Generation, die wir hatten. Die hat noch keinen kompletten Prozessor, sondern so einen halben, so einen abgespeckten, so ein bisschen.
Und
Also es war, das ist
so eine große Viertel-Zoll-Diskette und sowas alles.
das ist noch gar nicht so lange her, wenn man sich das so überlegt. Also das ist
Vor
ja,
meiner Zeit.
ja, genau,
ja,
da gab es dich noch nicht, Tim.
aber das war die Wendezeit. Also zur Wende gab es noch keine Computer. Also gab es schon Computer, aber so KC-85er DDR, da hattest du noch eine Kassette, mit denen du die Programme erstmal aufspielen musstest und sowas. Also hört sich an wie aus der Steinzeit, ist aber eigentlich erst ein paar Jahre her, ja. Also so gefühlt. Also für mich gefühlt war es gestern. Das ist immer so lustig, ja. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Nee, aber mit dem E-Sport, wann hat denn das eigentlich angefangen? Was waren so der Ausgangspunkt davon? Weißt du das?
Allgemein von E-Sport oder?
Ja, allgemein von E-Sport. Also, dass
Aber
man
das ist
so
immer
gesagt hat, man macht das jetzt so doch
ganz
professionell.
schwierig zu, sag ich mal, datieren, wann das angefangen hat. Aber es gab ja zum Beispiel dieses klassische Spiel, so Ball in der Mitte, zwei Dinger bewegen sich hier hin
Ja,
und her, so
Pong oder
Tischtennis
so.
sozusagen, ne?
Pong hieß das,
Pong.
ja.
Und dann, da haben sich dann auch irgendwann Turniere zusammengefunden. Und war das dann schon E-Sport so, kann man fragen? So, ja, es war sicherlich so die Grundanfänge davon. Und richtig, richtig unglaublich groß wurde die ganze Sache dann mit diesen Spielen wie StarCraft, League of Legends, Counter-Strike. Also, das ist
Ja, das sagt
unglaublich.
was.
Also, es ist ja unglaublich, was Counter-Strike, also das Spiel ist ja uralt. Das ist ja, also, das entstand ja aus einem eigentlichen normalen Spiel. Und davon hat sich dann irgendjemand hingesetzt und hat sozusagen was rausgenommen, den First-Person-Shooter daraus entwickelt. Also das gesamte Genre First-Person-Shooter ist ja eigentlich nur durch eine Idee von einem sozusagen Fan entstanden, der mal was damit machen wollte. So. Und daraus haben sich dann irgendwann Leute zusammengefunden, ey, lass mal das gegeneinander spielen und so. Das ist, ja.
Ich überlege gerade, wahrscheinlich ist der Ausgangspunkt von diesen ganzen Computerspielen sind wahrscheinlich die Flipper-Automaten. Also diese
Ja, theoretisch schon.
ist ja am Ende auch nichts anderes, ne? Nur dass es dann mechanisch hast, so ein bisschen. Ich muss
Ja.
auch gerade wieder im Aufwind.
Und
Genau, aber was machst du außer E-Sports? Machst du noch andere Sachen?
ja, also ich spiele Fußball. Ich habe, glaube ich, war 10 Jahre lang in einem Verein als Torwart. Und als ich dann nach Halle gekommen bin, ist da leider nicht mehr so viel draus gegangen. Bin leidenschaftlicher Fotograf, so ein bisschen. Macht mir sehr viel Spaß. Spiele ein bisschen Klavier. Und ansonsten großer Kaffee-Nerd, sagen wir es mal so. Kaffee ist so meine Passion.
Selbst gemahlenen, also hier selbst gezogenen,
Ja, genau.
aus der
Ich
Kaffeerösterei, aus den guten Läden, ne?
aus so lokale Kaffeerösterei in Halle.
Ja.
Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, wer aus Halle kommt. Und ja, die dann schön in der Espressomaschine frisch gemahlen, das ist schon was Feines.
Okay. Der Thomas sagte mir, du studierst im Moment, ja?
Ja,
Oder?
genau. Ich bin Bachelorstudent an der Martin-Luther-Universität und studiere gerade Politik und Wirtschaftswissenschaften.
Ist ja auch nicht
Okay.
ganz einfach im Moment, ja. In Pandemiezeiten, in Corona-Zeiten, wenn alles im Lockdown ist, ist gar nicht so schön das Studentenleben, oder
Ich
Tim?
bin ganz ehrlich, es hat so zwei Seiten die Medaille. Also erstmal ist es unglaublich furchtbar, dass man seine Kommilitonen nicht sehen kann, alles
Ja.
online stattfindet, weil, also ich mag Computer und so, ne? Aber irgendwann die ganze Zeit auf dem Computerbildschirm starren und seinem Dozenten zuhören, nervt irgendwann. Und so mir fehlt so dieser soziale Aspekt so im Studium. So. Also ich erinnere mich immer noch in mein erstes Semester, wo der Dozent mal zu mir sagte, Studium ist zu 90% ein soziales Erlebnis. Lernen tut er auch was, aber das kommt so. Das kommt denn so, ne? Und der fehlt halt jetzt komplett. Und dann gibt es so die andere Seite der Medaille und das sind dann Prüfungen. Und man sitzt dann nicht mehr in einem Raum, kann nichts mehr angucken und weiß ich was, sondern hat jedes Mal eine offene Buchklausur und ja, kann die dann schreiben. Und das ist für Studenten natürlich super, weil ne, man spart sich viel, viel auswendig lernen.
Ja, also der Professor meinte die Partys wahrscheinlich. Also mit dem Sozialen. Ja,
also, die fehlen also natürlich auch, wirklich. Auch das, also wer Student nicht Party gemacht hat, der hat nicht studiert.
Ja. Genau, ja. Das stelle ich mir jetzt auch schwierig vor, muss ich ehrlich sagen.
Also, ja, es ist, also für mich geht es mittlerweile noch, weil ich halt diese Anfangsstudentenzeit noch erlebt habe sozusagen und weiß sozusagen, was ich daran hatte. Aber gegenüber von mir wurden zwei, die sind jetzt im Oktober nach Halle gezogen. Mhm. Und ein Erstsemester direkt vom Abitur. Und jetzt neue Stadt, neues soziales Umfeld und kennen niemanden und müssen jetzt versuchen, sich da durch den Uni-Alltag zu kämpfen. Und Uni ist nochmal was ganz anderes als Schule, was Lernen betrifft.
Ja, du bist plötzlich, du wirst ins kalte Wasser geworfen, musst dich um alles selber kümmern. Ja? Und wenn du da keinen hast, der dich da so ein bisschen lenkt und leitet und du auf dich allein gestellt bist, das stelle ich mir schwer vor.
Vor allen Dingen jetzt auch mal hier an die Uni-Halle. Also ich war im ersten Semester mit Hilfe schon echt aufgeschmissen von jemandem, der da schon 3 Semester studiert hat. Und die gegenüber, wenn die keine Hilfe gehabt hätten, also ich habe denen dann sozusagen mein Wissen weitergereicht. Und also diese Anmeldung und dieses ganze Organisatorische, was die Uni da, es ist unglaublich. Du hast 2 verschiedene Plattformen, wo du dich simultan einschreiben musst, damit du ein Modul machen kannst. Dann musst du dich fürs Modul mit einer TAN-Liste anmelden, die du ausdrucken musst, beziehungsweise als PDF speichern musst. Okay. Und dann musst du dich nochmal im selben Modul für die Prüfung mit einer TAN anmelden. Oh, das ist ein reinstes organisatorisches Chaos. Es ist furchtbar. Die Uni Halle, keine Ahnung. Also wer sich das einfallen lassen hat, unglaublich.
Also diese Brüche sind ja auch immer noch phänomenal in Deutschland. Ja. Also ich kenne das aus anderen Bereichen heraus, dass man Sachen halt digital irgendwie hat, die dann ausdrucken muss oder eben als PDF ablegen, wie du sagst, um sie dann nachher irgendwann wieder zu digitalisieren, also irgendwo wieder einzugeben. Das, ja. Das ist so Computersteinzeit. Ja. Willkommen in Computerwelt 2.0, ja.
Das ist auch so dieses Prinzip der TAN-Liste, so. Das ist auch so ein urdeutsches Ding, habe ich so das Gefühl. Ja, du hast irgendwann so 30 Zahlencodes, die musst du dir dann aufschreiben und die funktionieren nur so und so lange und irgendwann musst du neue generieren, damit das funktioniert. Ja, so,
genau. Ja. Und dann musst du die du verbraucht hast, musst du dann noch abstreichen.
Genau. Und dann hast du die TAN-Liste verlegt und dann musst du dem Studienamt schreiben per E-Mail, dass du doch bitte eine neue brauchst. Genau. Dann generieren die dir einen Code, mit dem du dir eine neue generieren kannst, damit du dich für deine Module anmelden kannst.
Aber deine TAN-Liste ist für manche Leute schon unglaublich modern. Also die würden wahrscheinlich erst lieber sehen, dass du alles noch ordentlich unterschreibst. Also
ja, also dabei kommt es noch Modulanmeldung per Brief oder
Gottes Willen. Also da hat Deutschland wirklich noch Nachholbedarf, ja. Ich weiß gar nicht, weil du von Südkorea gesprochen hast. Kann man da seinen Personalausweis schon elektronisch online anmelden? Weißt du das zufällig?
Ja, klar kann man das. Also da sind wir, also in Deutschland ist das, wie gesagt, also digital in Deutschland anmelden heißt ja, ich mache per E-Mail einen Termin beim Amt, wo ich hingehen kann. So, und das war es dann auch schon. Und wie gesagt, da sind uns ja auch die, sag ich mal, diese Baltikumstaaten und so, sind uns da sowas von voraus, was man.
Unglaublich, ja. Hm.
Das ist immer so schwierig, Leuten auch so zu vermitteln. So, also ich bin ja selbst vor 2 Jahren zur Landtagswahl in Brandenburg angetreten. Und als Direktkandidat und da hat mich dann auch jemand gefragt, so, ja, wie kann es denn sein, dass so in Brasilien die neuesten Internetleitungen verlegt werden, in Litauen und weiß ich was, funktioniert alles perfekt per Online-Anmeldung. So, überall funktioniert es, außer hier, bei uns nicht. Warum? Dann kann ich auch nur sagen, ja, es ist so. Ich weiß es auch nicht. So, die Leute, die dafür verantwortlich sind, also, das ist unglaublich.
Das hat sich noch nicht rumgesprochen, dass das gut ist, wenn man alles online machen kann. Wir sind hier alle noch irgendwie ein bisschen hinterm Mond. Kommst du aus Brandenburg?
Ja, ich komme ursprünglich aus Brandenburg. Fleming, die Region. Und ist auch nur noch so, ja, sagen wir es mal so, die Märkische Heide, das Lied, bleibt im Herzen.
Ja, die Hymne.
Ist doch da, wo die Wölfe wohnen, oder?
Also, ja. Absolut, absolut. Also ich, lustigerweise, war damals meine Facharbeit in der 12. Klasse oder so, war auch über Wölfe. Und das ist in Brandenburg so super, weil du hast halt gefühlt jede Naturschutzstelle, da kennt sich irgendwie 3 Wolfsrudel oder so, die sie dir zeigen können. Das ist
super. Ja, mittlerweile schon mehr. Wir hatten ja letztes Mal mit Markus drüber gesprochen. Also das ist schon viel geworden mit den Wölfen, glaube ich, insgesamt. Ja. Also aus Brandenburg. Und du bist dann durchs Studium hier nach Sachsen-Anhalt gekommen,
ja? Ja, genau. Ich habe vorher ein Jahr an der Fachhochschule in Brandenburg BWL studiert und habe dann gemerkt, ich will doch irgendwas mit Politik machen, weil nur dieses Finanzielle und Wirtschaftliche ist nicht so meins. Und dann habe ich in der Halle geguckt und dann, Politikwissenschaft ist nicht so weit entfernt. Coole Stadt. Und dann bin ich hergekommen und habe so ein bisschen meinen Gefallen an Halle gefunden. Es gibt natürlich, wie in jeder Stadt, gibt es hässliche Ecken, es gibt schöne Ecken, so, ne? Aber Halle ist, Ich bin hier vollkommen zufrieden.
Außer Magdeburg, da gibt es nur schöne Ecken. Also.
Als Hallenser muss ich das verneinen.
Nee, Halle ist eine sehr schöne Stadt, auf jeden Fall, ganz klar.
Ja, das Studentenleben ist schön in Halle gewesen, vor Corona-Zeiten, kann ich mir vorstellen.
Das kommt wieder.
Es war super. Also ganz ehrlich, vor allen Dingen das Tolle an Halle ist ja auch, du bezahlst nicht so hohe Mieten. Selbst wenn du, sag ich mal, in Vierteln wohnst, die etwas höherpreisig sind. Was ist denn so in Berlin, wirst du dafür ausgelacht, wenn du dir für so einen Preis eine Wohnung suchen willst. Und es ist alles so zentral. Also selbst wenn man keine Bahn fährt, dann bist du maximal 20 Minuten per Fuß unterwegs oder so. Oder vielleicht 15 Minuten mit Fahrrad, wenn du wirklich in die Stadt willst. Und das ist super.
Also ein super Kulturangebot und sowas ja auch. Allein durch die ganzen Universitäten oder Moritzburg oder sowas, die ganzen Kunsthochschule. Und also das ist natürlich ein super, super Pflaster. Da beneide ich Halle manchmal drum, das gebe ich ja ehrlich zu.
Als jemand, der so das erste Mal in der Stadt dann mit seiner eigenen Wohnung gewohnt hat, Brandenburg habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Und wo ich dann nach Halle gezogen bin, das war so richtig, oh, Big City Life. So, ne, als Dorfkind aus Brandenburg, das war schon super. So, was? Samstag um 20 Uhr hat noch ein Laden offen? Was ist das denn? Ist das erlaubt? Das war schon ein Erlebnis.
Ja. Gibt es in Halle den Turm noch, den Studentenclub?
Ja, stimmt. Den gibt es noch. Ja.
Und die Schorre gibt es auch noch, oder?
Das ich bin cool. Selbst keine so eine Club-Person. Ich bin mehr so der Mensch, der so seine 5 besten Leute so nimmt und sich dann irgendeine Bar hinsetzt und da dann irgendwie den Abend verbringt. Aber die Clubs gibt es noch,
ja. Ja, da habe ich mal gelernt in Halle. Aber das leider gibt es in einem Kraftwerk dort in Trotha. Das gibt es aber leider nicht mehr. Ach ja, so ist das. Du hast vorhin gesagt, du hast kandidiert in Brandenburg. Was hat dich denn dazu gebracht zu kandidieren? Und also ich frage mal nicht für welche Partei, weil ich habe extra mein T-Shirt angezogen.
Großes Geheimnis. Ja. ich habe damals kandidiert, habe ich aus dem Grund, weil ich, als ich damals in die FDP eingetreten bin, war ich schon 2 Jahre vorher ein bisschen politisch aktiv. Also ich glaube, dann bin ich mit der FDP, das war kurz vor der Bundestagswahl damals. Da war ich kurz, bevor ich 17 war. Und dann habe ich mich angefangen, in der Partei zu engagieren und dann kamen Kreistagswahlen. Und dann meinte doch jemand so, ey, du kommst doch aus der Region, tritt mal an. Und ich so, ja, okay, mache ich. Unverhofft Listenplatz, also gibt ja keinen Listenplatz bei Kreistagswahlen, aber dann auf dem ersten Platz oben gelandet, warum auch immer. Und dann irgendwie so ganz knapp den Einzug in den Kreistag verpasst. Ich glaube, 6 Stimmen haben gefehlt oder so. Dann meinte irgendwann so jemand, Landtagswahl kommt ja auch, mach mal den Direktkandidaten, da findet sich immer keiner. Und als junger Parteispund habe ich natürlich enthusiastisch, wie ich bin, gesagt, na klar, kein Ding, großer Flächenwahlkreis, das machen wir. Dann habe ich da Direktkandidat gemacht und es hat schon echt Spaß gemacht, es war schon echt eine Erfahrung. Also wenn man so seine ersten politischen so Schritte macht, direkt mit Wahlen und man sieht irgendwo sein Gesicht an der Laterne hängen, schon cool. Also es hat was.
Ja. Kann ich nachempfinden, ist cool, macht Spaß. Ja. Oder? Aber großer Landwahlkreis, da warst du viel unterwegs dann, oder?
Also ja, das ist selber schon aufwendig. Ja. Hatte ich leider kein Auto und kann bis heute auch noch nicht Auto fahren, weil ich den Führerschein immer so ein bisschen weggeschoben habe. Ja, ist eine Todsünde als Landkind, ich weiß, aber ist so. Aber dann hatte ich Gott sei Dank einen Parteifreund und wir sind dann überall, also wir haben den Wahlkreis sozusagen zu zweit plakatiert. Ja. Und das war schon, also zu zweit so ein riesen Wahlkreis so für Landtagswahlen, das ist schon echt krass. Also mittlerweile so in Halle, also ich helfe jetzt auch dem Konstantin Pott so ein bisschen beim Plakatieren und eigentlich so jedem, der hier in Halle so ein bisschen Hilfe braucht. Und das ist echt schon schön, wenn du so irgendwie 200 Plakate innerhalb von so einem Umkreis von 5 Kilometern loswirst ohne Probleme, hat schon was.
Du siehst so ein bisschen, was du geschafft hast, ja?
Wenn es wird vor allen Dingen weniger und der Tag ist noch nicht vorbei. So,
das ist tatsächlich auch eine Besonderheit, glaube ich, bei den kleinen Parteien, also insbesondere auch bei der FDP jetzt. Dass da die Kandidaten selber losziehen und die Plakate an die Masten bringen. Das sieht man ja bei den großen Parteien, jetzt bei der CDU habe ich das gerade erlebt, eine Nacht, da war die Stadt plötzlich voll. Also die beauftragen da wahrscheinlich Firmen, die das da an die Pfeiler oder an Laternen bringen. Das ist schon irgendwie anders. Man lernt seinen Wahlkreis kennen, man wird auch von Leuten angesprochen. Also wir machen das ja auch nachmittags. Also wir sind ja auch im Moment gerade Kandidaten, Thomas und ich, hier in Magdeburg. Wir machen das auch nachmittags, sind da unterwegs, sprechen ja auch mit den Leuten. Ich finde, das macht Spaß. Also das ist auch irgendwie der Grund, warum man eigentlich Politik betreibt, glaube ich, oder?
Absolut.
Wie siehst du das? Also,
es sind immer so coole Erlebnisse, wenn man so dann irgendwie durchs Dorf oder so tingelt mit so ein paar Plakaten, die aufhängt, irgendeiner hält den anderen, ach, das sind ja Sie. Und dann, Ja, dann ja, redet man so mit den Leuten, kommt ins Gespräch und die meisten sind immer so total positiv. Also man denkt immer so, ja, die bösen Politiker und mit denen will man eigentlich nicht reden und so weiter. Mal irgendwie mit Kontakt mit jemandem kommt, der dann wirklich mal am Mast hängt und so dann Direktkandidat ist, so dann sind die Leute total aufgeschlossen und kotzen sich dann halt so mal 15 Minuten bei dir aus, so was eine Scheiße für sie läuft in der Politik so. Ne? Das ist dann auch immer so, so eigentlich hat jeder fast, viele Leute haben fast die gleichen Probleme so mit der Politik. Und dann sage ich immer so, ja, warum wählen sie uns nicht? So, ne, also alle, wir haben die Antworten für die Probleme, die sie haben. Also, naja, also die FDP, die war immer so, nö, die würde ich nicht wählen. Und dann kommen sie, aber irgendwie haben sie ja schon recht. So. Und dann, das sind so diese 15 Minuten, so, die akquiriert dann halt so mal ganz Politikersprech gesagt, die eine Wählerstimme. Und wenn man viel mehr mit den Menschen redet, so, dann, sag ich mal, dann wählen die einen auch. Und dann merken die halt auch, die FDP ist ja gar nicht so böse und kalt und emotionslos, wie man immer so schön dargestellt wird.
Genau. Die Kapitalistenpartei, ja, die von richtig, den reichen Unternehmer, die Reichen. Genau.
So. Die haben ja auch nicht mehr Geld als ich, die da ihre Plakate auf.
Ja, kommt immer, also die beste Konversation hatte ich mal mit jemandem bei einem Wahlkampfstand in Belzig auf dem Marktplatz. Da kam dann auch so, ja, mit 18 oder 19 zur Landtagswahl so antreten, da müssen ja auch die Eltern vor Geld stinken. Ich meinte so, naja, unseren Kontoständen hat es noch niemand gesagt, dass wir in der FDP sind, wenn sie es so meinen. Und dann sagt man so, wie meinte das? So, ich bin, so, die Partei bezahlt ihnen doch das alles. Und kam so, ich bezahle das alles selbst. Und das ist alles Handarbeit sozusagen hier. Und gucken die einen mal ganz verwundert an, was? Sie treten an und sind noch nicht Vollpolitiker? So, nee.
Ja. Das können viele gar nicht verstehen, ja. Das ist nee, so ein bisschen. Also. Aber umso mehr, ich find's ja gut. Und was waren deine politischen Ziele? Also die meisten wollen ja irgendwas verändern, die wollen irgendwie sehen, irgendwo Probleme, die sie angehen möchten. Was waren deine?
Also grundsätzlich, ich bin damals so mit dem Flaggschiff in den Wahlkampf gezogen, so Digitalisierung, ländlicher Raum. Okay. Weil ich hatte halt als Jugendlicher so, also mein Dorf war, glaube ich, zwar, also es ist schon okay, was Internet in den dörflichen Regionen so in Brandenburg angeht. Es ist nicht schön, aber es ist okay. So, man kann mit leben, aber ich glaube, mein Dorf war nochmal so eine ganz spezielle Sache. Also wir hatten Richtfunkstrecken und deswegen auch übrigens der Antrag beim FDP-Landtagswahlprogramm, dass Richtfunkstrecken bitte schön verbannt gehören. Die sind furchtbar. Also und dann bin ich halt sozusagen angetreten und habe gesagt, ja, hier mal endlich vernünftiges Internet und vernünftig Fördermittel beantragen, so. Wir können das ja, die sind ja da, die müssen nur abgerufen werden. Und dann wird hier mal ein bisschen der ländliche Raum ausgebaut. Und das war also Digitalisierung war so das große Flaggschiff, worauf ich mich konzentriert habe in meinem Wahlkampf. Weil so, ja, jeder will bessere Bildung, jeder will mehr Wirtschaftsaufstiegschancen und so. Ne? Ja. Aber irgendwie muss man sich ja von den anderen unterscheiden. Und das hat sozusagen, war auch ein jugendliches Thema, fand ich halt gut gepasst.
Da kannst du auch viel, viel erzählen, ja, aus eigener Erfahrung und viel eigenes Wissen einbringen dann in die Diskussion. Das ist schon ein cooles Thema.
Ja, und das ist immer noch aktuell ist, ja. Also muss ich mal ganz klar sagen, ja. Das ist
authentisch, ja, wenn du das dann so als jugendlicher Mensch sagst, Mensch, ich will hier ein bisschen Digitalisierung, das ja passt.
Also viele, so ist immer total witzig. Ich hatte mal eine Podiumsdiskussion, da ging es lustigerweise um das Thema Wald. Und da sind wir auch irgendwie durch, da habe ich auch gemerkt, so als Politiker, mal sich auf ein Thema vorbereiten, wovon man eigentlich echt wenig Ahnung hat, für eine Podiumsdiskussion, das ist eine Aufgabe.
Ja, definitiv.
Da hat man schon Respekt vor. Und da hat irgendwie jemand auch so mal eine Frage gestellt, so ja, Digitalisierung, wie läuft denn das hier eigentlich und so? Und dann jeder Kandidat von Freie Wähler, AfD, Linke, so, ja, wir brauchen schnelleres Internet. Ah, echt? Schön. Und dann habe ich irgendwie mal gesagt, so ja, mein schnell im Internet ist ja nicht getan. So, ne? Wenn mir zum Beispiel so ein Bauer oder so um die Ecke kommt und sagt, ja, ich brauche zum Beispiel so Realtime-Anwendungen und so, wenn ich irgendwie was steuern muss, dann muss der Schwenk von der Maschine innerhalb von 1-2 Millisekunden passieren und nicht erst irgendwie nach 240, weil es ja Präzisionsarbeit ist. Und da kann ich so eine langen Verzögerung nicht, da kann ich nicht arbeiten. Und dann sage ich so, ja, ist ja nicht getan, da müssen wir Glasfaser legen. Bringt ja nicht viel, wenn die letzte Meile im Haus auch noch eine Kupferkabel ist. So, ne? Weil es ja auch nicht so viel damit geholfen, wenn wir denn die tollen Glasfaserleitungen liegen, aber unsere Server ständig überlastet sind, weil die einfach für die Region viel zu wenige aufgebaut haben. So. Mhm. Und dann gucken ja einen die Leute mal an und so, oh.
Ja. Was mich da nochmal interessieren würde, weil ich da auch nicht so ganz firm bin, also Glasfasernetzausbau und so weiter, das ist ja so quasi so der Klassiker, was alle fordern.
Ja.
Jetzt habe ich, wenn man das so ein bisschen verfolgt, hört man jetzt 5G noch viel schneller, noch viel noch viel mehr da und viel wichtiger. Lohnt das überhaupt noch, Glasfaser auszubauen, Breitband? Oder
also kann Glasfaser,
man 5G machen?
Also Glasfaser ist ja erstmal die Voraussetzung, dass 5G überhaupt funktionieren kann. Weil sozusagen, also die Leitungen.
Ich denke, das funktioniert hier im Handy. Also
ja, ja, also es wird ja per Funk übertragen, aber irgendwo in Masten muss es ja rein.
Okay,
alles klar. Und diese Masten funktionieren halt auch per Glasfaser, weil das ist immer noch die schnellste Übertragungsmethode. Mhm. Und das Problem ist ja, 5G ist ja immer sozusagen, also dieses mobile Datenvolumen ist ja in Deutschland, das ist ja auch eins dieser Top-Phänomene, die in ganz Europa anders sind. Also ist ja immer Datenvolumen. So, ne? Oh, Sie wollen 500 Megabyte bei Vodafone? Ja gut, wir bezahlen halt mal 10 Euro. So, okay, schön. Das eine YouTube-Video kann ich mir dann mit 10 Sekunden angucken. Das ist ja toll. So, Dankeschön. Und so in anderen Ländern ist das ja so, also meine Freunde zum Beispiel in England, so, die haben auch Vodafone. Und da gibt es auch eine Telekom und die sagen, ja, 40 Euro im Monat, unbegrenztes Datenvolumen. So, ne? Und, dann, ne? Und in Deutschland ist das unbegrenztes Datenvolumen. Wo leben Sie denn? So, genau. Und also dieses 5G ist erstmal Privatanwenderbereich. Momentan bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch niemand braucht. Weil 4G okay. ist vollkommen ausreichend. Weil die meisten müssen nicht real-time sozusagen an einem, also ihr Auto steuern oder so oder jemanden operieren. So. Nee. Hm. Aber 5G in der Zukunft erstmal dadurch, dass es viel schneller läuft, also du hast diese 1 Millisekunde Übertragungswege und das ist auch die Grundlage für autonomes Fahren, solche Netze. Aber ohne das wird es nicht funktionieren, weil 40 Millisekunden oder 1 Millisekunde im Straßenverkehr, das ist eine Menge.
Das ist Zeit, ja.
Ja. Und da muss auch stabil laufen. Das darf auch nicht ausfallen und da darf es auch nicht mehr so sagen, ja, okay, so 20 Uhr Feierabend, ne? Überlastet halt mal. Das darf dann nicht sein. Also da sind wir in Deutschland, also gerade was. Ich glaube, 5G in Deutschland mit unseren derzeitigen Bauverordnungen, ich glaube da sowieso noch nicht dran, weil man sieht ja bei einer Ausbau von irgendwie, ja, da wird jetzt mal irgendwie eine Straße aufgerissen und dann kommt das Amt und dann wollt da noch eine Begutachtung und dann hat sich da doch ein Frosch eingenistet. Ja, die 5G-Masten, die sind ja in viel kürzeren Abständen und wenn du damit die ganzen Länder durchpflastern willst, also ich beneide nicht den, der die Anträge stellen muss.
Naja, und dann will ja keiner so einen Mast in seinem Nachbar auf seinem Nachbargrundstück haben. Das darf nicht zu dicht am eigenen Haus stehen. Das wird dann alles irgendwie ein Problem. Ja, das ist schwierig. Da muss man wahrscheinlich dann irgendwie politisch entscheiden, dass das jetzt Vorrang hat. Und das ist nicht einfach,
wenn es so viele
Widerstände gibt.
Ich sag mal so, bei Internet und sowas, ich würde das einfach behandeln wie kritische Infrastruktur. Also wenn jetzt da irgendwo eine wichtige Bundesstraße irgendwo langlaufen muss, dann wird der Eigentümer entschädigt, ist ja klar. Aber dann wird er auch nicht hingesetzt, oh naja, wenn sie es nicht wollen. So, so nee, da muss das halt mal gemacht werden. So, ne? Und wenn er dann vernünftig entschädigt wird, ist ja okay. Und das müsste man einfach so wie Wasserleitung, Elektrizität und Straßen behandeln. So. Das ist halt einfach unabdinglich in der heutigen Zeit.
Ja, ist aber noch ein weiter Weg, ja, wenn ich so an die TAN-Listen denke. Also,
absolut.
Also da muss vielleicht auch eine nächste Generation nochmal rankommen, die auch ein anderes Verhältnis hat zum Digitalen. Ja. Also da ist ja E-Sport ein gutes Beispiel dafür. Ja. Also was im Digitalen halt nicht so
ankommt. Da ist dann bei 5G ist dann, bevor du auf die Taste gedrückt hast, der Ping beim Server.
Genau. Genau. 0 Millisekunden.
Perfekt. 0 Millisekunden.
Ist auch total witzig. Brasilien hat mittlerweile ein relativ erfolgreiches Forschungsprojekt an Glasfaser, was nicht nur über Lichtsignal, sondern über die Glasfaserkabel sind sozusagen ineinander verdreht und dann auch über die Drehung übertragen die Daten. Und das ist nochmal 100-mal schneller als das Glasfaser, was wir jetzt benutzen.
Okay.
Also, und das ist eine relativ vielversprechende Technologie und also. So, da kann man schon darüber nachdenken, so wenn wir das hier in Deutschland alles mal verlegt haben, dann haben die das. Und dann sind wir so, okay, naja, machen wir es halt nochmal.
Naja, also manchmal ist es ja auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau in Deutschland. Das ist ja, gehört ja auch zum Deutschen dazu, dass man so sein Licht unter den Scheffel stellt. Ja. Einige Sachen funktionieren ja, glaube ich, schon nicht so schlecht. Aber beim Breitband, das sehe ich auch so, da haben wir noch extrem Nachholbedarf. Selbst in einer Stadt wie Magdeburg, es ist so, da hast du im Innenstadtbereich hast du schon fast überall relativ gute Anbindungen. Das wird in Halle ähnlich sein. Aber wehe, du kommst mal so ein bisschen an die Peripherie und hast da vielleicht eine einzelne Straße. Da wird es schwierig. Also bei uns in der Straße, ich wohne hier so am Rand von Magdeburg und wenn ich hier so rausgucke, habe ich immer noch einen Holzpfahl stehen und die Telekom-Leitung, die geht oben am Mast lang. Das ist einfach, weil das für die Telekom zu teuer war, das unter die Erde zu legen.
Er zieht auch nach Ostelbien.
Das ist, gut, Ostelbien ist unglaublich schön.
Also, ja, also, lass dich nicht ärgern, Alex.
Ist es wirklich, aber das ist auch so ein Ärgerfaktor. Und ich weiß jetzt schon, also ehe hier irgendein Telefonanbieter soweit ist, ja, die Telekom hat hier die Leitungen gelegt, also hier ein schnelleres Internet herzulegen, das wird eine Weile dauern. Ich sag mal so, für normale Internetanwendungen reicht das immer, aber E-Sport könnte ich hier, glaube ich, nicht spielen oder nur in einer Holzstuhlliga oder sowas.
Also da will ich nochmal kurz einhaken, weil das ist so eine Prämisse, die höre ich auch immer so oft, so, ne? Ja, die 16.000er Leitung, die reicht mir. So, dann sage ich immer, theoretisch, aber überleg mal, so die YouTube-Videos zum Beispiel. Also es gibt immer mehr Leute, die professionell YouTube-Videos machen. Ja. Und zwar jetzt auch im Home-Anwenderbereich. Und die werden irgendwann von der Qualität her, also wir reden jetzt über 4K, wir reden über 8K, wir reden teilweise schon über... Ja. Jetzt nicht nur 120 FPS, sondern 240. Und dann muss das auch noch in verdammt hoher Qualität hochgeladen werden. Und dann wird dann irgendwann das YouTube-Video, so gut es komprimiert ist, wie auch immer, dann doch zu einer Qual, das zu laden, auch mit der 16.000er-Leitung. Mhm. Oder die Dateiformate und weiß ich was, die werden immer größer. Ja. Ich kann mich noch an Word-Dokumente erinnern, so, ja, 300 Kilobyte, so, ne? Mhm. So vor 10 Jahren, Mann, 300 Kilobyte, ach du Scheiße, was mache ich da? So. Vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, war ja 2011, da ging es noch. Aber ja. Wir kommen so in die Sachen, also da werden, also vor allem auch der Upload. So, das ist ja, also in Deutschland wird immer so die Themen, nur so Download ist bei uns super schnell. Und dann wird mal die E-Mail hochgeladen mit 2 Fotos im Anhang und dann sitzt du da halt 6 Stunden dran, weil der Upload halt so richtig furchtbar ist. Und das fürs Homeoffice unabdingbar. So, wenn du dann mal wirklich ein Projekt hochladen musst, was ein Gigabyte hat und das abends da sein muss, dann kannst du den USB-Stick per Post schicken, dann ist das eher da.
Naja, oder Datensicherung in die Cloud und solche Sachen. Ne? Wenn du da irgendwie mal 5 Gigabyte irgendwo hinladen musst, das dauert dann Stunden und muss ja nicht sein.
Also ich habe das Problem schon, wenn ich hier ein normales Update oder sowas von einem Betriebssystem oder sowas machen will. Mittlerweile schalte ich dann mein Handy auf mit LTE, schalte ich dann auf Hotspot und lade das übers Handy runter, weil das einfach schneller ist. Also unglaublich eigentlich. Das dürfte es eigentlich nicht geben in Deutschland. Also da müssten wir eigentlich so weit sein, gerade auch in der Stadt oder so, müssten wir da eigentlich die Performance vorlegen können. Zauberei ist es ja nicht, es geht ja offensichtlich.
Ja, also ich glaube, das ist halt auch so eine typisch, so eine deutsche Angstmentalität immer so, man will so nicht zu schnell irgendwas machen und es muss alles durchorganisiert werden und solange da nicht 20 Regularien hinterstehen und das alles wasserdicht ist, fangen wir damit gar nicht erst an, darüber nachzudenken. So, ich denke mal so, klar, Rumänien zum Beispiel, Rumänien hat, zahlt es glaube ich 10 Euro oder so im Monat für verdammt schnelles Glasfaser-Internet, was auch richtig gut ist. Das ist denn nicht so sicher verlegt. Ja, ist so eine Sache. So, ne? Aber man könnte ja zum Beispiel auch darüber nachdenken, so, wir sind ja in wirtschaftlichen Lage, in Deutschland ist ja ein bisschen besser als in Rumänien. Könnte man ja so darüber nachdenken, wenn die es schaffen, mit dem, was sie haben, das vernünftig hinzukriegen, dann vielleicht so könnten wir das auch hinkriegen.
Also auf jeden Fall Nachholbedarf, definitiv.
Ja, absolut.
Genau. Das muss hoch auf die Agenda, ja, das muss weiter oben und dann weiter oben angesiedelt werden. Mehr Priorität haben und dann geht es vielleicht auch mal schneller und dann muss nicht jeder einzelne Antrag 10-mal bearbeitet werden, sondern dann wird eben mal schnell so ein Kabel verlegt.
Ja. Also das ist ja einfach wirklich Infrastruktur mittlerweile. Ja? Also ob ich eine Straße baue, früher war der Straßenbau so, dass das Nonplusultra. Also eigentlich ist das heute gar nicht mehr so also bis auf einige Straßen so, wenn ich an die A14 denke, die wäre schön, wenn sie mal fertig wäre. Aber es ist nicht mehr das große Problem. Wir haben Straßen, wir haben so eine Infrastruktur. Wir brauchen eine digitale Infrastruktur, weil wenn wir die nicht haben, wären wir in der nächsten Generation abgehangen in Deutschland. Das ist einfach mal so. Und dieses Denken muss bei den Leuten halt auch noch ein bisschen ankommen, glaube ich, bei einigen Entscheidungsträgern. Also wenn ich so die Landespressekonferenz unserer Landesregierung gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, das war ja schon eine peinliche Nummer, oder? Das ist halt ja nicht irgendwer, das ist die Landesregierung, die sollte eigentlich da auch ordentlich aufgestellt sein. Was meint ihr?
Naja, ich glaube ja, da hat einer von den Julis hat da den Stecker gezogen.
Ich kann für die Julis Halle sprechen und sagen, wir würden sowas gerne machen, aber da fehlen uns die Mittel zu.
Ja, das war schon eine peinliche Nummer. Ich glaube, das war Ihnen auch sehr unangenehm, ja, so ein bisschen.
Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, es muss ja nicht sein. Also stabile Videokonferenzen, so man sieht es ja, kriegen wir ja auch hin.
Ja.
So, ne? Und dann schafft es ja auch soll es auch die Landesregierung schaffen. So, ne?
Und ich habe eine langsame Internetleitung, das muss man dazu sagen.
Genau.
Okay. Gibt es außer Digitalisierung noch andere Themen für dich? Du hast jetzt gesagt, du bist im Vorstand der Julis in Halle.
Genau. Ich bin jetzt neuer Vorsitzender der Julis in Halle. War vorher dann ja im Landesvorstand der Julis Sachsen-Anhalt und war da so ein bisschen für Öffentlichkeitsarbeit und so Social Media und sowas verantwortlich. Hat ganz gut gepasst, weil ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stadtratsfraktion hier in Halle. Mache das neben dem Studium so als Werkstudent und beschäftige mich so ein bisschen damit, ja, Pressemitteilungen, Online-Auftritt etc. Und es hat ganz gut gepasst. Und so die Julis Halle, ich habe mir so ein bisschen so ganz im Sinne unseres Wahlprogramms so auf die Nase geschrieben, weil ich merke es immer so wieder, wenn ich mit Leuten rede, so in meinem Studium, ja, Halle ist zwar echt schön, aber ich gehe dann doch woanders hin. Und ich denke mir so, ja, ist doch schade. So ist doch schade, wenn die Leute so denken. Und ich würde es halt so echt gerne haben, dass wir halt in Halle oder jetzt auch im ländlichen Gebiet so mal wieder junge Menschen haben, die sagen, ja, ich will hier bleiben. Und nicht erst, wenn ich dann 30 Jahre irgendwo gearbeitet habe, meinen sozusagen, wenn ich dann ordentlich Kohle habe, mir dann ein Haus auf dem Land bauen und dann so lach mir die Sinnflut. So, man kann doch auch mal da bleiben, wo man angefangen hat. Man muss ja nicht immer in die weite Welt hinaus, außer mal im Urlaub oder so. Und ich finde es schade, dass wir halt super Strukturen in Halle haben, aber die einfach nicht so wirklich genutzt werden. Und ich glaube, da ist gerade was, also Digitalisierung in Halle ist ja Gott sei Dank schon relativ weit vorangeschritten. Man kann ja da mal applaudieren. Okay. Aber es geht zum Beispiel auch so darum, so höher wissenschaftliche Berufe. Also zum Beispiel Chemie ist ja Gott sei Dank hier in Halle richtig gut, also in der Umgebung. Aber zum Beispiel als Politikwissenschaftler oder so ist es extrem limitiert, hier ein Berufsfeld zu finden, weil man arbeitet dann zum Beispiel irgendwo als Politikberater oder einfach als Analyst oder für höhere Unternehmenssparten oder so, die jetzt im Bereich von Finanzen und weiß ich was, wie zum Beispiel Siemens zum Beispiel, hat zum Beispiel 2 Stellenausschreibungen für Politikwissenschaftler gehabt, aber halt nicht hier in Ostdeutschland. Weil das ist total schade, dass diese, sage ich mal, Nischenberufe, die eigentlich total wissenschaftlich sind, hier in Ostdeutschland so nicht diese Ansiedlung finden.
Das liegt daran, dass keine Unternehmen oder wenig Unternehmen ihre Sitze hier haben, ja. Aber im Zeitalter von Internet dürfte das ja eigentlich auch kein Problem sein. Homeoffice ist jetzt so eine Corona-Geschichte, wo wir uns alle dran gewöhnt haben. Damit könnte das ja funktionieren. Also wir hatten die Katrin hier, die sagte, also ich könnte mir gut vorstellen, auf dem Land zu leben und von da aus im Homeoffice meinem Beruf nachzugehen. Wäre das bei dir auch denkbar?
Ich glaube, dass Homeoffice ist eine richtig coole Sache. Also ich bin da auch ein richtiger Freund von, weil es gibt halt wirklich viele Meetings und so, die kann man halt online mal schnell machen. So eine halbe Stunde oder so, dafür muss ich nicht 100 Kilometer irgendwo in eine Richtung fahren. Aber ich glaube, in vielen Berufen gehört auch so dieses Vor-Ort-Sein dazu. Und also in der Politikwissenschaft könnte ich es mir nicht vorstellen, allein Homeoffice zu machen. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Referent für irgendwelche Grundsatzfragen oder so, ich denke zum Beispiel an das Ministerium für, nicht Digitalisierungsmission haben wir nicht, aber Infrastruktur und so, da arbeitet ja der Erik Eigendorf, der ist ja da Grundsatzreferent sozusagen für Digitalisierung. Und sowas allein im Homeoffice zu machen, also da lebt man ja auch Austausch und so. So, da bin ich vielleicht ein bisschen altbacken, auch wenn ich so für Digitalisierung bin, aber der menschliche Faktor fehlt mir dann doch.
Ja, so dieses Drinsein, ja, das einfach sich gegenseitig mal schnell austauschen und mal miteinander sprechen oder einfach nur mal zuhören, das kannst du im Homeoffice eben nicht, das fehlt da, ja, das ist schade.
Die meisten coolen Ideen so für, so sage ich mal, bei so Grundsatzfragen passieren ja auch so, ja, du bist jetzt beim Mittagstisch oder so, trinkst mal schnell einen Kaffee mit deinem Kollegen und dann, boah, ne?
Naja.
Hat man da eine coole Idee und das fehlt also.
Genau.
Das fehlt dann halt einfach im Homeoffice.
Kann man beim Zocken dann vielleicht machen, im Spielen.
Genau.
Weiß ich nicht. Aber was hast du eine Idee, wie man Sachsen-Anhalt dann attraktiver machen könnte? Weil wir können ja nicht schnipsen und dann sind wir 10 Unternehmen, sondern wir müssen ja, ich meine, es ist ein tolles Land, wir haben super Regionen. Wir haben hier, also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt aus meiner Sicht. Wie du vorhin sagtest, Wohnungen sind bezahlbar, gute Wohnungen sind bezahlbar. Was muss noch passieren, damit das Land noch attraktiver wird für junge Leute?
Kann man immer so pauschal für junge Leute nicht sagen, weil ja jeder nach seinem Abschluss oder so jetzt auch im Ausbildungsbereich immer was anderes so für sich entdeckt. Aber Ich glaube, was echt helfen würde, ist, wenn man einfach so diese Ausbildungsmöglichkeiten, also ich denke an Exzellenzunis oder sowas, einfach in Sachsen-Anhalt fördern würde. Oder zum Beispiel gerade mal, also wenn man erstmal die wirtschaftliche Basis dafür schafft, dass Leute, die jetzt eine richtig gute Ausbildung genossen haben, auch hier bleiben wollen. So Sonderwirtschaftszonen würden zum Beispiel echt in Sachsen-Anhalt helfen, weil das Problem ist ja, so in Ostdeutschland, ja, sag ich mal, die Grundstückspreise sind niedrig, man bezahlt nicht so viel für die Lebenserhaltungskosten als Unternehmen und sowas. Die Arbeitskräfte verdienen auch ein bisschen weniger. Problem ist aber, man hat einen verdammt schlechten Standortfaktor, was alles andere betrifft. Weil es ist ja wenig um einen drum herum, Lieferwege sind länger, so man muss viel Infrastruktur erschließen. Ich denke an Carl Zeiss Jena, die Weltmarktführer im Bereich von Optik und sowas sind. Die haben gesagt, ey, ich habe keinen Bock, dass der Staat hier ewig bedauert. Ich lege mir jetzt meine Glasfaserleitung selbst. Das ist natürlich für viele Unternehmen auch so ein Problem. Dann denken die natürlich halt, okay, will ich da jetzt so 20 Jahre Infrastruktur erstmal aufbauen oder nehme ich die vorhandene? Und ich glaube, da in Ostdeutschland finden, also so sehr es mich auch traurig macht, das zu sagen, weil, keine Ahnung, ich mag Brandenburg, ich mag Sachsen-Anhalt. Ich finde den Osten eigentlich schön. Urlaub an der Ostsee war immer das Credo meiner Eltern, das mache ich auch heute noch. Ja, also ich finde, da fehlen erstmal die wirtschaftlichen Grundlagen, einfach mal Unternehmen zu sagen, hey, ist eigentlich ganz gut hier. Und wenn zum Beispiel Soli, so, sag ich mal, die Förderung fällt ja dann dafür weg. Und wenn der denn nicht ab, also wenn der denn nicht abgeschafft wird für alle, so, dann ist das ja natürlich ein Minusstandortfaktor für hier.
Ja, du hat ja eigentlich gerade Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die haben ja im Moment eigentlich auch einen großen Strukturwandel. Wenn ich so das sehe, die Braunkohle wird runtergefahren, da fließen auch sehr viele Gelder in diese Regionen hinein, mit denen man dort was machen kann. Also wenn ich es richtig verfolge, wird ein großer Teil davon Tatsache für Infrastruktur ausgegeben. Aber Infrastruktur alleine macht es dann ja eben auch nicht, ja. Also der Flughafen oder die Straße oder so schafft noch kein Unternehmen, was dort sich ansiedelt.
Naja, ich denke, du musst auch diese ganzen Verwaltungsabläufe beschleunigen und darauf fokussieren, dass eben
Schneller
die
werden, genau.
schneller werden, digitaler werden, dass eben auch auch Unternehmen eben einfacher zu gründen sind, ja, dass du nicht erst irgendwie 5 Jahre brauchst, um dann dein Unternehmen gegründet zu haben, sondern dass das eben alles viel fixer geht und
Ja.
auch viel, viel unkomplizierter funktioniert.
Zum Beispiel jetzt am Beispiel der Lausitz, könnte man das ja sozusagen, da wird ja die Kohleregion Lausitz, ist ja, wir stehen vor großen Umbrüchen und so, das ist ja kein Geheimnis und dass es ewig mit Kohle weitergeht, ist ja auch, es geht ja halt nicht, das wissen wir ja alle. Und da hätte man zum Beispiel als Brandenburger Wirtschaftsministerium sagen können oder so, ja, bewerben wir uns doch für die Wasserstoffförderung, so, wir haben die Expertise für Kraftwerke und sowas da, so, wir haben die Leute da, die brauchen sowieso bald alles neue Jobs. Und dann machen wir da halt einfach mal was für. Da würden wir die Grundlage für die nächsten 50 Jahre Forschung und Arbeit in der Region schaffen. Oh nee, machen wir halt nicht. Und das ist dann halt so, da fehlt mir dann halt einfach so das Verständnis. So, ist da einfach kein Ehrgeiz da? Ist da einfach so das Wissen nicht da, dass es sowas gibt? Oder wollen die Leute das nicht?
Ich
So.
glaube, der klassische Politiker, der da in Funktion ist, der denkt erstmal so in 5 Jahresabschnitten. Also,
Legislaturen, ne?
wenn ich in 5 Jahren da die Früchte noch nicht einfahren kann, dann wird das halt auch schwierig mit der Realisierung. Ja. Ich beobachte ja gespannt, was mit Tesla da gerade passiert. Da kann man ja sehen, wo dann so objektiv Probleme auftreten und ja, wo Leute dann noch ausgebremst werden. Jetzt kann man zu Tesla stehen, wie man will. Aber der baut da ein Riesenwerk hin mit sehr vielen Arbeitsplätzen, ja, und wahrscheinlich auch sehr viel Infrastruktur drumherum. Also ich weiß nicht, also das könnte man an einigen Stellen tatsächlich noch ein bisschen beschleunigen, ja. Und die Amerikaner sind ja offensichtlich zügiger als wir. Also.
Also mit Tesla ist das ja so eine Sache. Also wie gesagt, Tesla als Firma und so, da kann man ja, gibt es Gutes und Schlechtes. Die Autos sehen geil aus, kann man sagen, was man will. So.
Ja,
Und
teuer.
ja, das ist das Problem. Aber so, also gibt es ja so auch wieder so zwei Seiten. Also einmal wird da entsteht so eine Gigafactory für Batterien und die braucht halt auch so Natur und Umwelt um sie herum, die wird halt in Mitleidenschaft gezogen, gerade was Wasserverbrauch angeht. So, die USA hat da so Regelungen, die sind, naja, eher nicht so vorhanden. Und in Deutschland ist das halt so, ja, da wird dann auch schon mal ein Baustopp oder so verhängt, weil da irgendwo eine naturgeschützte Fledermausart irgendwo sitzt. So, das ist dann halt so. Und man kann dann über unsere Naturschutzgesetze sagen, was man will, aber ganz ehrlich, also ich bin immer noch relativ froh, wie es bei uns hier aussieht. Und das hat alles seine guten und schlechten Seiten. Ob man denn nun wirklich für so eine große Fabrik und so jetzt, sage ich mal, nicht mal eine Ausnahme machen kann und sowas oder einfach mal vielleicht so ein bisschen abwägen kann, ist so eine Sache. Aber dann kann man natürlich auch als Privatverbraucher sagen, so, ey, der darf da seine Gigafactory hinbauen, aber ich darf mein Carport nicht erweitern.
Ja. Das ist schwierig. Ja, ist immer so ein Spagat, ja, zwischen diesen Sachen. Das ist, muss man ein gutes Mittelmaß finden. Und ich wollte damit auch nur sagen, also ich bin jetzt nicht für oder gegen Tesla, ich kenne die Probleme im Detail da auch nicht. Aber ich glaube, man sieht da halt, was das in Deutschland, warum das in Deutschland so problematisch ist. Also da gibt es eben halt nicht den einen Bürgermeister, der mal schnell eine Entscheidung trifft, sondern da sind die Wege halt auch viel länger und Demokratie und Föderalismus ist manchmal halt auch schwierig, ja, und umständlich und braucht halt eben viel Mitwirkung.
Ja, wir haben uns ganz schön verquatscht, würde ich sagen.
Ich habe gerade auf deine Uhr im Hintergrund geguckt, die Zuhörer jetzt natürlich auch nicht sehen.
Ja, wir haben, war wieder eine absolut kurzweilige Stunde, Tim.
Ja, war auch überrascht.
Ich habe unglaublich viel gelernt wieder. Also das ist ja sowieso was ich hier, seit wir den Podcast machen, feststelle, dass ich immer, also mit jedem Podcast was dazulerne. Und heute war es wieder ganz besonders schön. Tim, vielen Dank. War absolut spannend. Tolles Thema, tolles Gespräch. War schön.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Hab nicht oft die Chance, über E-Sport zu reden. Und wenn ich die dann mal kriege, dann immer gerne. Und jede Person, die aufgeklärt darüber ist, was E-Sport eigentlich bedeuten kann, ist ein Sieg für den E-Sport.
Genau. Genau. Also Schach musste, glaube ich, auch lange, lange kämpfen, um als Sport anerkannt zu werden. Ja,
ja,
also,
dann kommen wir auch
da. Habt ihr gute Chancen. Ja, hat auch viel Spaß gemacht. Ich kann da nichts mehr hinzufügen. Danke und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.